Herzlich willkommen zum Travel Hero Podcast der ITB Berlin. Ich bin Rika Jean-François, die CSR-Verantwortliche der ITB. Und wir freuen uns heute ein sehr interessantes Projekt, welches von einem Futurus-Mitglied, nämlich von Gebico Reisen, mitentwickelt wurde, vorstellen zu können. Futurus setzt sich ja bekanntlich dafür ein, also Reiseziele zu bewahren und die Branche zukunftsfähig zu gestalten. Und zukunftsfähig ist Tourismus natürlich nur dann, wenn er allen Beteiligten ein lebenswertes Auskommen ermöglicht und dabei die natürlichen und auch die soziokulturellen Ressourcen verantwortungsvoll nutzt und auch für die künftigen Generationen erhält. Also wir haben die Freude, heute eine engagierte Runde zu haben, die uns zu den Key in einen Nationalpark in Namibia führt. Und wir werden über die diversen Herausforderungen dieses nachhaltigen und Community-Based Tourism-Projekts, nämlich das Key Cultural Village, informiert. Und auch da geht es natürlich um Hilfe zur Selbsthilfe und aber auch um Fragen der Ab- bzw. Unabhängigkeit und auch um die Resilienz, ja, die wir gerade jetzt in der Krisensituation wie der Pandemie haben müssen und wie kann Tourismus dabei unterstützen. Also es ist mir wirklich eine Freude zu übergeben an Herrn Thomas Bohlander und auch an Frau Antje Rahn und Professor Dr. Christian Baumgartner. Viel Spaß und ich bin mir sicher, wir werden alle davon etwas mit nach Hause nehmen können.
Ja, hallo liebe Leute. Wir reden ja heute gemeinsam über unser Projekt Key Cultural Village. Mein Name ist Thomas Bohlander, Geschäftsführung Gebico in Kiel im Norden von Deutschland. Und wir sind heute ja fast weltweit verbunden mit meinen lieben Kollegen, mit denen wir euch heute dieses Projekt vorstellen wollen.
Ja, hallo, ich bin die Antje Rahn. Ich arbeite für ATC Namibia. Das ist der hiesige Dienstleister für Gebico in Namibia und bin die momentane Projektleiterin für das Projekt Key Cultural Village im Badwater Park in Namibia.
Wunderbar. Ich bin der Dritte in der Runde, Christian Baumgärtner. Ich bin einerseits Professor für nachhaltigen Tourismus und internationale Entwicklung an der Fachhochschule Chur, Graubünden, Schweiz. Eigentümer von Response and Ability, macht da unterschiedliche Projekte in touristische Entwicklungsprojekte in Entwicklungsschwellenländern und bin im Vorstand von Futurus und deswegen auch heute mit hier.
Ja, super. Also wir sind letztendlich hier drei Fachleute aus ganz unterschiedlichen Richtungen und wir wollen uns, wie gesagt, heute unser Projekt, mit dem wir seit ja schon einige Jahre beschäftigt sind, aus unterschiedlichen Perspektiven, euch mal vorstellen wollen und gleichzeitig aufzeigen, was die Herausforderungen waren und sind in diesem Projekt, wo es darum geht, in einer Region Namibia mit einer Ethnie, die normalerweise in früheren Zeiten und teilweise bis heute in nomadenhafter Weise lebt und wirtschaftet und versucht zu existieren in einer natürlich sich seit Jahren total veränderten Umwelt, gemeinsam ein Projekt, ein nachhaltiges Projekt zu entwickeln, was mit dem Kernwort Key Cultural Village mal begonnen hat mit einer Spurenleser-Initiative, wo wir gesagt haben, hey Leute, ihr habt die älteren Quay-Leute haben ein tolles Wissen. Da geht es letztendlich darum, wie man auch ohne Navigationssystem sich zurechtfinden kann in einer Umgebung und dieses Wissen zu transferieren, dieses Wissen auch an ausländische Gäste, wenn sie kommen, teilhaben zu lassen und damit auch diesen Stolz über dieses Wissen innerhalb dieser Gemeinschaft zu transportieren. Das war eigentlich der Ausgangspunkt damals und daraus hat sich dann später die Idee entwickelt über dieses Cultural Village, wo wir dann verschiedene Maßnahmen letztendlich über die Jahre unternommen haben. Und vielleicht will einfach Antje mal die ja einfach vor Ort ist und die im Prinzip quasi die große Coachin ist in diesem ganzen Projekt und permanent inklusive mit ihren Familienangehörigen immer wieder vor Ort ist. Sie kann das am besten berichten, wie das eigentlich dann abgeschaut, was wir da so unternommen haben in den letzten Jahren.
Genau. Ja, also ITC Namibia ist ein bisschen später erst in das Projekt aufgenommen oder reingekommen, sage ich jetzt mal so vorsichtig und salopp. Und Ziel ist es im Großen und Ganzen, so ein Gesamtkonzept zu entwickeln, dass die Kwe sich wirklich in allen Bereichen wirklich selbst helfen können, sich selbst ein Einkommen generieren können, was einfach, was denen einfach hilft, um sich selber zu helfen, sage ich jetzt einfach mal. Das Ziel ist es am Anfang gewesen, dass wir das Spurenleserprojekt an Touristen, Gäste in Namibia vorführen und denen einfach zeigen, wer sind die Kwe, was machen die, dass die eben, wie Thomas eben schon gesagt hat, dass die einfach im Busch genau wissen, wo ist Nord, wo ist Süd und ohne Navi und ohne einfach anhand von Pflanzen, Bäumen, Wachstum, Tieren, Spuren, Wasserlöchern einfach erkennen können, wo man einfach hin muss. Und das Spurenleserprojekt war erfolgreich, allerdings hat man da so ein bisschen Probleme gehabt, weil es einfach nicht weitergeleitet wurde und weil die einfach so ein bisschen in der Hand genommen werden mussten. Was möchte denn ein Tourist, der aus Deutschland kommt, von den Kwe wissen? Daraufhin haben wir dann verschiedene Situationen betrachtet und haben einfach gesagt, okay, wo sind denn eigentlich die Hindernisse? Wo liegt die Problematik? Bei den Kwe im Badwater Park sind da einige, ich sag mal, Hürden, die da aufeinander zukommen, wo man einfach wissen muss, also erstens sind die in einem Nationalpark, das heißt, da sind Elefanten und Flusspferde und Büffel und Krokodile, die auch ihren Lebensraum bestreiten. Dann gibt es noch den anderen Hintergrund, dass es verschiedene ethnische Gruppen gibt, die dort vor Ort sind, wo es politisch untereinander auch nicht ganz stimmig ist und immer wieder Auseinandersetzungen gibt. Und das andere ist eben, dass es vor Ort keine Infrastruktur gibt. Also es gibt kein Bohrloch, kein Wasser in dem Sinne, was halt permanent ist und was eine Wasserversorgung sichert. Und es gibt auch keinen Strom. Und gemeinsam mit Futuris und Gebeko haben wir uns dann alle diese Hindernisse angeguckt und haben quasi dann ein Ziel entwickelt, was möchten wir denn gerne für die Kwe sozusagen vorbereiten oder was möchten wir denen gerne an die Hand geben, dass die sich eben selbst versorgen können, langfristig.
Naja, das ist, ich glaube, da kommt auch spätestens jetzt nochmal Christian ins Spiel, weil für uns ist natürlich über die ganzen Jahre auch immer wichtig gewesen, wenn man so will, eine Art wissenschaftliche Begleitung. Oder es ist ja auch dieses ganze Projekt ist in Zusammenarbeit mit NGOs aus verschiedenen Richtungen ja dann immer wieder überprüft worden, durchdacht worden. Und ein Kernpunkt, den du ja gerade damit auch angesprochen hast, und womit recht auch die ganze Forschung immer wieder darauf hinweist, wir wollen ja eigentlich nicht etwas überstillen mit so einem Projekt, sondern wir wollen ja letztendlich etwas mit einer Gemeinschaft quasi Hilfestellung geben und richtig laufen und richtig inhaltlich funktionieren wird es immer nur können. Das war uns von vornherein eigentlich klar, wenn letztendlich die Gemeinschaft als solches, die es angeht, tatsächlich es als ihre eigene, als ihr eigenes Projekt, ihre eigene Idee und auch ihren eigenen Drive darin entwickeln, weil ansonsten ist es einfach nur noch ein Überstülpen. Und in diesem ganzen Konflikt, glaube ich, sind wir immer noch drin. Und das ist sicherlich auch so wichtig, dann das auch immer zurückgespiegelt zu bekommen von Christian, was da richtig ist und was da auch nicht richtig ist letztendlich.
Ich verfolge das Projekt auch wirklich so seit den Anfangsphasen. Ich muss sagen, ich war am Anfang relativ skeptisch bei dem Wording Living Museum oder auch so Cultural Village, weil der einfach so nahe liegt oder es möglich wäre, dass es hier um eine Musealisierung alter Tradition und Kultur geht. Ich denke, bei mir ist einfach in einem Community-based Ansatz immer ganz wichtig, dass es wirklich so eine Selbstbestimmung gibt, dass es einen hohen Anteil auch der Benefits gibt, die dann halt nicht zu einem externen Reiseveranstalter gehen, sondern wirklich vor Ort bleiben. Im besten Fall natürlich auch nicht nur wenige Familien profitieren, sondern das Einkommen oder die Benefits möglichst breit verteilt werden. Mhm. Also da ein bisschen was dazu sagen kannst, wie ihr das jetzt handhabt, finde ich das ganz fein.
Ja, vielleicht von meiner Seite nochmal dazu. Wir haben da wirklich auch sehr bis heute intensive Diskussionen, gerade mit einem in dieser Richtung gehenden, einem Deutscher, der vor Jahren ja in Namibia dieses Projekt eröffnet hat, das war glaube ich 2011, der Living Museums, dieser Art musealen Dörfer, wo inzwischen 5 oder 6 existieren, wo auch entsprechende namibianische Ethnien dort quasi ihre kulturellen Traditionen sozusagen in Anführungszeichen vorführen, mit dem Ziel, letztendlich Einkommen zu generieren für die einheimische Bevölkerung. Und gerade mit dem Sebastian, ich nenne jetzt einfach ihn beim Vornamen Sebastian, haben wir in den vergangenen Jahren, hat uns begleitet als Partner, haben aber auch sehr teilweise kontroverse Diskussionen darüber geführt, inwieweit ist das wirklich eine Eigenständigkeit, was für Teile von diesem Einkommen bleiben eigentlich bei wem, wer ist eigentlich hier der Treiber und wer der Getriebene. Und das waren auch hochgradig, teilweise auch konfliktreiche Diskussionen mit dieser Institution, die uns mit ihrem Wissen natürlich, was sie über Jahre aufgebaut haben, begleiteten, aber wo uns dann am Schluss sehr deutlich auch formuliert haben, uns ist dieses wichtig, dass es tatsächlich die Ethnie, die Einheimischen selbst entscheiden, wollen sie das Ganze und sie entscheiden darüber, welches Einkommen bleibt eigentlich bei mir und welche Richtung nimmt auch diese Entwicklung und nicht wir sagen, so hast du es und du bist quasi sozusagen der Angestellte, wo du jetzt so einen Teil kriegst. Das war nicht Diskussions- und reibungsfrei, das kann man sagen, aber das hat bei uns dazu geführt, als von Futuris, von ATC, von Gibilco, von anderen Beteiligten, war uns dadurch auch mehr klar geworden, was eigentlich für uns wichtig ist. Also uns wichtig ist die Einheimische selbst. Das ist ihr Projekt und wenn sie beschließen, morgen zu sagen, sie wollen es nicht, dann wollen sie es eben nicht. Also zu diesem finalen Punkt, Antje.
Ja, also ich kann da ganz kurz noch einen Beitrag. Wir haben nicht als allererstes das LCFN reingeholt in das Projekt, sondern wir waren mehrfach vor Ort gewesen, haben mehrfach Gespräche geführt, auch mit dem vorherigen, ich sage jetzt mal, Fidi. Fidi war eben vor Ort, hat für IRDNC gearbeitet, auch eine NGO, auch eine Organisation. Der war im Bad Walter Park ansässig bei den Kwe. Und durch ihn haben wir natürlich sehr viel rausbekommen, was sind denn eigentlich die Problematiken. Und die erste Problematik, die sich eigentlich gestellt hatte, waren einfach die Elefanten. Dass die Elefanten wirklich immer wieder denen ihre Häuser kaputt machen, wenn sie dann was angepflanzt haben, dass die Ernte aufgefressen wird, dann kommen dann noch die ganzen anderen wilden Tiere dazu. Und in allererster Linie haben wir gefragt, okay, wo können wir uns jetzt einbringen, dass wir euch quasi helfen, um diese Hürde zu überwinden. Und da haben wir dann mit ERA zusammengearbeitet. Das ist Elephant Human Relations Aid. Die machen ganz tolle Projekte, wo es einfach um den Mensch-Tier-Konflikt in verschiedenen Regionen in Namibia geht, ob das jetzt Löwen oder Elefanten sind. Und mit denen hatten wir eigentlich anfänglich das erste große Projekt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir müssen erstmal das Kernproblem lösen. Mit ERA können wir das am besten, weil die einfach auf eine friedliche Art und Weise der ganzen Gemeinschaft, und da reden wir wirklich von der ganzen Community im Bad Walter Park, also nicht nur für die Kwe-Community, die wir jetzt quasi beim Cultural Village haben, sondern der ganze Bad Walter Park wurde eingeladen, um an diesen Trainings teilzunehmen und einfach zu lernen, wie kann ich mit den Elefanten, mit den Büffeln umgehen und die quasi aus meinem Dorf raushalten, das, was ich gepflanzt habe, auch selber ernten kann und essen kann. Also und so hat sich das dann immer schrittweise weiterentwickelt. Auch zur LCFN hin haben wir dann gefragt, was wollt ihr? Sie haben dann versucht, selber wie so ein Living Museum auf die Beine zu stellen. Das ist dann leider gescheitert, weil einfach auch nicht so viel Wissen über die Kwe und nicht so viel dokumentiert wurde über die Kwe, wie zum Beispiel über die San oder die Khoisan. Und dadurch haben wir dann LCF reingebracht, um einfach auch ein bisschen zu helfen mit der Entwicklung von was waren denn die Traditionen und wo kommen die her und die Geschichte einfach so ein bisschen zusammenzufassen. Und das, muss ich sagen, hat einerseits ganz gut geklappt. Und das jetzt zusammenzubringen eben mit der Idee, dass wir nicht nur sagen möchten, okay, ihr tanzt jetzt den Gästen was vor und verkauft ein paar Ketten und Anhänger, sondern wir möchten halt, dass die auch zeigen, wie leben die jetzt, wo wohnen die jetzt, die pflanzen an und die haben ihre Wasserversorgung und wie bekommen die ihr Wasser, dass die Gäste eben auch da ganzheitlich informiert sind.
Was ich so sehe als Problem oder als Herausforderung in vielen ähnlichen Projekten, ist einfach, wie schafft man es, dass die lokale Community wirklich Commitment hat, Verantwortung übernimmt und das Projekt dann langfristig auch wirklich selber trägt, weil irgendwann müsst ihr euch wahrscheinlich zurückziehen von eurer Unterstützung her und dann muss es selbst stabilisiert weiter funktionieren. Wie geht ihr das an? Wie funktioniert das?
Das ist eigentlich tatsächlich der ganz entscheidende Punkt, wo wir auch so im Laufe dieses Jahres sicherlich wieder stehen werden. Wir haben natürlich über die Jahre da unterschiedliche sozusagen Entscheidungsträger oder Community-Zusammensetzungen gehabt, wo es, wie Antje schon sagte, es nicht immer nur Harmonie und Einigkeit da war, auch Auseinandersetzungen darüber gab, inwieweit macht das Ganze Sinn oder nicht Sinn. Und das Ganze hat mit der Pandemie, das muss man natürlich sagen, der letzten zwei Jahre, das ist nochmal wichtig, das zu erwähnen, eine hochinteressante negative und gleichzeitig kann man es aber auch sagen, positive Dynamik entwickeln. Negativ war, dass einfach der Sinn dieses Cultural Villages konnte ja nur funktionieren, wenn letztendlich am Schluss Touristen, aus davon abgesehen, nicht von einem Veranstalter, sondern aus offen für alle kommen und letztendlich die Que dadurch ermöglicht werden, eine Einkommensquelle für sich zu schaffen. Mit diesem Einkommen können sie letztendlich in ihrer Region leben und existieren. Die Grundproblematik, dass der namibische Staat die Zugangsrechte, die man als Nomade gewohnt war zu den Ländereien, sei es durch den bestehenden Großgrundbesitz auf der einen Seite oder die Nationalparkeingrenzungen und deren Regularien auf der anderen Seite, diese Grundproblematik werden wir damit nicht lösen. Das heißt, der Zugang zu Land, das ist eigentlich das zentrale Thema, was eigentlich gelöst werden muss, was ja auch schon seit Jahren auch erkämpft, bekämpft wird aus unterschiedlichen Richtungen, durchaus auch mit teilweise nicht nur friedlichen Mitteln. Das können wir nicht lösen. Aber was wir helfen können, ist natürlich, dass die Que in ihren Regionen durch ein Einkommen letztendlich und durch eine Wertschätzung ihrer alten Traditionen, dass sie durch dieses Einkommen tatsächlich existieren können. Das war ja der Kern. Nun kam die Pandemie, die Touristen blieben aus. Der Sinn, jetzt noch solche Trainings zu machen, ein Cultural Village, was ja immer ein auch entsprechend nicht unbedingt der Que-Tradition ist. Die Que-Tradition haben ja keine festen Dörfer gehabt, wie wir es kennen, sondern sie zogen ja von Ort zu Ort. Nun mal das nomadische Leben. Und insofern ist natürlich diese ganze Sinnhaftigkeit des Projektes stand mit diesem Nichtvorhandensein von Touristen für die Que, für die Gemeinschaft. Okay, warum sollen wir das jetzt noch weitermachen? Da kommt ja niemand. Da kommt ja niemand. Und letztendlich aber auch da kein Einkommen, war ganz konkretes Problem. Wir hungern ist jetzt übertrieben, aber es war kaum noch entsprechend Einkommen, kaum noch Lebensmittel vorhanden. In der Zeit Hochpunkt der Beginn der Corona-Epidemie war es also dramatisch. Und da haben wir eine Idee entwickelt, erstmal, wie können wir mit Spenden entsprechend überhaupt vor Ort Lebensmittel, Wasser, Dinge bringen. Das war ein erster Schritt gewesen. Aus dieser Idee hat dann Antje mit den Kollegen vor Ort, kann sie viel besser berichten, wurde dann die Idee entwickelt, einen Gemüseanbau herzustellen, Wasserversorgung herzustellen, bis hin Antjes Lieblingsprojekt jetzt einen mit den Quillen, aber die sind total, wie Antje immer sagte, verrückt danach, einen kleinen Hühnerstall zu bauen, wo sie ihre eigenen Hühner haben, sodass sie letztendlich überhaupt einfach was für die Grundversorgung haben, weil letztendlich kaum Lebensmittel vor Ort sind. Aber da kannst du, gerade war sie so hoch engagiert dabei, kann sie viel besser berichten.
Wir sehen einfach die Produktion von Eiern und Hühnern und Fleisch und Essen auf dem Tisch, sehen wir einfach als super, super Gelegenheit, weil wie Thomas auch schon gesagt hat, also das, was das nomadische Volk, die Que, sonst gemacht haben, jagen und sammeln, dürfen die nicht mehr. Also die haben da komplette Einschränkungen in ihrer Region, innerhalb des Parks, wo sie sich bewegen dürfen. Sie dürfen schon seit, ich glaube, 5, 6 Jahren überhaupt nicht mehr jagen, also nicht mal einen Vogel oder kleine Eichhörnchen oder sonst was. Und Fleisch ist einfach die Grundnahrung, sage ich jetzt einfach mal, dieser ethnischen Völker. Und ja, dann durch den Gemüseanbau haben wir einfach, wir hatten vorher, also durch Corona waren natürlich alle Touristen ausgefallen. Wir waren auch in unseren Regionen komplett eingesperrt. Wir konnten ja auch, also ich konnte dann fast ein gutes halbes Jahr nicht zu dem Projekt hochfahren, Egal, was man da versucht hatte, irgendwie beim Ministerium oder so durchzubekommen. Und wir haben dann eine Foodbank aufgesetzt. Einfach, dass die sich ernähren können, dass die überleben können, haben wir mit einem, ich sag jetzt mal, das ist ein Wholesaler, in Divundo haben wir einfach ein Konto aufgestellt. Die haben alle 3 Wochen, haben die quasi Maismehl und alle möglichen Lebensmittel, die halt einfach notwendig wären, haben die zusammengepackt und haben das zu den Quee gebracht, dass sie einfach sich selber ernähren konnten. Und da haben wir 12 Familien unterstützt. Es war fast über ein Jahr, wo das funktioniert hat. Und dann kam uns eben die Idee, dann haben wir einfach wirklich so ganz salopp ein paar Schaufeln picken, Saat gekauft, haben Wasser angefahren im Auto in großen Eimern und haben angefangen anzupflanzen, weil wir gesagt haben, irgendwo muss es ja Essen dann herkommen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und das haben wir jetzt einen Schritt weitergenommen, haben jetzt quasi jemanden vor Ort gehabt, der für 3 Monate Trainings gemacht hat, einen richtigen Garten erstellt hat mit Beete und die Wasserversorgung haben wir gesichert, einen Tank aufgestellt. Wasser ist immer noch eine Problematik, aber es ist jetzt ein Tank da, wo Wasser gibt. Wir haben Gemüse angebaut und wir haben schon die Fundamente für die Hühnerstelle. Also, jetzt müssen wir quasi nur noch das Skelett dazu bauen und die Hühner reinsetzen. Und ich glaube einfach, dass das sinnvoller ist, um denen einfach eine Möglichkeit zu geben. Also wir haben das Living Museum auf der einen Seite, wenn da Touristen kommen, dann können sie sich da Geld verdienen, auch durch die ganzen Schmuckstücke und die Körbe, die sie verkaufen. Und auf der anderen Seite wissen sie aber, wenn da keine Touristen kommen, weil es ist ja in Divundo nicht jetzt Zwakopmund oder, ne, das ist ja nicht so ein Durchlauf. Und dann wissen sie aber, sie haben ihren eigenen Garten, sie haben ihr eigenes Essen, sie haben ihr eigenes Wasser und können sich selber versorgen.
Bisschen gezwungen durch die Pandemie auch jetzt Permakultur, also zumindest Gartenanbau, als eine von vielleicht mehreren neuen Perspektiven.
Ja, also auf jeden Fall.
Es ist ja im Prinzip, man muss sagen, das ist nicht von Ihnen selbst letztendlich gekommen. Das führt ja auch wieder zu deiner Frage, Christian, wo wir selbst merkten, also wir haben uns in eine Dynamik rein entwickelt, wo wir dann gesagt haben, hey, da kam das eine, Gemüse und Hühner und Wasser. Jetzt bis zum Schluss, dass wir eine größere Gesundheitsaktion mit Impfaktion mit einer NGO zusammen organisieren könnten. Da haben wir festgestellt, also wir selbst, also wir, die so helfen, finden das also ganz toll aus dieser, und haben uns dann manchmal gefragt, okay, und wie finden eigentlich jetzt am Schluss diejenigen, denen wir das ja alles zukommen lassen. Und und da sind wir jetzt genau an dem Punkt, den du vorhin auch gefragt hast. Und Antje war jetzt ganz frisch ja vor Ort gewesen und hat mit den Menschen gesprochen und gesagt, wie wollt ihr, ist es jetzt euer Projekt? Wollt ihr da weitermachen? Wie wollt ihr eigentlich weitermachen? Die Pandemie, gehen wir mal davon aus, wird jetzt irgendwann in Namibia zumindest zu Ende gehen. Touristen kommen langsam zurück. Wir sind bereit, als Partner weiter für euch zur Verfügung. Aber ist es eigentlich jetzt, was wollt ihr jetzt aus dieser ganzen Sache machen? Und das waren ja zentrale Gespräche, die Antje gerade geführt hat. Vielleicht, wenn du da noch mal kurz live sozusagen berichtest, was da passiert ist. Und da stehen wir jetzt gerade in dieser Diskussion.
Noch eine Zusatzfrage dazu. Ich meine, ganz viele Staaten sind ja gezwungenermaßen auch vom internationalen Tourismus auf zumindest zusätzlich Inlandstourismus umgestiegen. Habt ihr da irgendetwas gehört, also auch aus dem eigenen Land Besucher, was vielleicht auch eine zusätzliche Perspektive für die Zukunft zusätzlich ist?
Ja, also genau aus diesem Hintergrund ist dieses Projekt eigentlich so ein bisschen ins Leben gerufen worden, weil ich sag's mal so wie es ist. Namibia möchten nicht unbedingt zu Living Museums, weil die leben in ihrem eigenen Land und sind nicht sehr interessiert an, also die kennen die Völker und die wissen, welche Völker es hier gibt und welche ethnischen Gruppen und die sind nicht wirklich, ich sag jetzt mal, die Reisenden, die jetzt zu so Living Museums gehen. Allerdings die Südafrikaner schon eher, die hat das schon mehr interessiert. Und da war ja aber auch ganz lange Südafrika zu und da haben wir wirklich auf den lokalen Tourismus haben wir wirklich gebaut. Und es war eigentlich ganz eindeutig zu sehen, jedes Mal, wenn ein Einheimischer, ein lokaler Gast bei den Kwe angehalten hat, um sich das anzuschauen, hat den eher interessiert, wie die jetzt leben und wie die sich jetzt gerade versorgen. Das heißt, die wollten den Garten sehen, die wollten sehen, wo steht der Wassertank, wo kommt das Wasser her, mit welchen anderen Problematiken. Und dadurch haben wir eigentlich so ein Zusatzprogramm entwickelt, dass eben auch die Gäste, die jetzt vor Ort von Gebeko geschickt werden, wir sagen denen vorab, das ist nicht wie die leben in den traditionellen Dorf, sondern das ist wie die gelebt haben. Und ihr habt aber auch die Möglichkeit, um euch anzuschauen, wo die jetzt leben und wie die jetzt sich selber versorgen. Also es hat, dadurch ist es eigentlich entstanden. Und jetzt eben bei meinem letzten Besuch, das war jetzt vorletzte Woche, war da so ein bisschen, dass wir einfach mal Tacheles reden müssen, so, wo soll's hingehen, ne? Und wir haben uns hingesetzt und wir haben, glaube ich, 3 Stunden diskutiert, weil mir ist immer wichtig, um zu wissen, was möchten die Kwe? Wo möchten die hin? Möchten die bleiben? Möchten die zurück zu ihren Dörfern? Weil die wohnen ja nicht permanent im Cultural Village, sondern ein paar wohnen permanent da, andere wohnen in anderen Dörfern. Und wir haben uns einfach ausgetauscht und die möchten auf jeden Fall, also die möchten auf jeden Fall das Living Museum weitermachen. Wir haben dann noch ein paar Trainingssessions gehabt und haben noch mal einen anderen Guide von einer anderen Lodge auch nochmal reingebracht, wo sie sich auch nochmal austauschen konnten. Das fanden die total toll. Und auch mit dem Gartenanbau. Die wollen das auf jeden Fall, haben mir aber ganz eindeutig gesagt, sie brauchen jemand, der sie immer noch an der Hand nimmt. Und ja, da machen wir natürlich, was wir können, um zu helfen und zu unterstützen. Und bis das so weit ist, dass man dann wirklich mal sagen kann, okay, wir können es abgeben. Also an die Kwe, ne?
Dauert, über welchen Zeitraum reden wir da, bis ihr jetzt wirklich euch aus dem Projekt zurückziehen könnt und das komplett übergeben könnt?
Naja, wir haben uns so dieses Jahr jetzt mal gesetzt, wo wir hoffen, dass wir überhaupt in eine sozusagen normalisierte auch touristische Wiederentwicklung kommen, dass wir uns dann am Ende des Jahres mal anschauen, wo stehen wir dann. Eine der großen Dinge, die wir noch machen wollen, ist neben dem berühmten Hühnerstall, ist aber vor allen Dingen eine permanente Wasserversorgung mit einem Bohrloch, was dann also schon wiederum eine weitere Investition ist von 6.000-7.000 Euro. Wo entsprechend ein Wasserloch unabhängig davon, was dann danach ist, die lokale Gemeinde, die dort leben, letztendlich erstmal für die nächste Zeit, solange es Wasser vorhanden ist, überhaupt eine Trinkwasser- oder eine Grundwasserversorgung hat, was in der Region so nicht gegeben ist, damit man überhaupt existieren kann, damit man überhaupt was anbauen kann, damit all das, was da gerade da ist, inklusive der Hühner Wasser bekommen. Also so, das ist so der Zeitraum, das haben wir uns vorgenommen. Zurück nochmal zu dem anderen Punkt mit dem Land. Die Grundproblematik, die finde ich schon sehr spannend, in der mal, das geht eigentlich über dieses Projekt hinaus, aber die Grundproblematik, Zugang zum Land oder Zugang, wie ist das eigentlich mit so Nationalparks? Warum dürfen eigentlich diejenigen, die sozusagen ja da schon immer gelebt haben, warum dürfen die nicht entsprechend in gewissen Maßen, was ja Antje gerade nochmal gesagt hat, warum werden die so abgeschnitten von der Nutzung ihres natürlichen Umgebung, wie sie es auch früher gewohnt waren? Warum werden sie dafür sogar noch verfolgt? Und ich wurde in den vergangenen Wochen ja über die GEZ in der Zusammenarbeit mit der Regierung, wo wir teilweise beraten und ATC vorneweg mit eingebunden sind, ein Lab of Tomorrow entwickelt oder ist man gerade dabei. Das finde ich ja sehr spannend, wenn man das trotzdem in diesem Zusammenhang mal erwähnt, wo sich die Regierung Gedanken darüber macht, dass also durch die Pandemie und das fehlende Möglichkeit zusätzlicher Einnahmen bei den lokalen Ethnien, diese Ethnien dazu wieder übergegangen sind, sozusagen entgegen der staatlichen Regularien, die Biodiversität innerhalb der Nationalparks zu beeinträchtigen, durch Jagd, durch Sammeln, durch anderes. Und jetzt hat man das festgestellt und jetzt sagt man, bitte mit der GEZ und mit anderen zusammen wollen wir jetzt überlegen, wie können wir Art von virtuellen Reisen entwickeln, gemeinsam quasi zugunsten der vorhandenen Ethnien, die dann in irgendeiner Weise da monetär daran beteiligt werden, um zu verhindern, also um Einkommen auch da zu schaffen und um zu verhindern, dass eigentlich lokal ansässigen Einheimischen diese Nationalparkressourcen in irgendeiner Weise so nutzen, dass sie nach der Meinung der namibianischen Regierung hier zu einer Beeinträchtigung führen. Also wenn man das so sich gesamt mal überlegt, sind das schon in hochinteressante Diskussionen, in der man ist. Und ja, die sicherlich wieder mit dem einen oder anderen Projekt dadurch gelöst werden. Aber in der ganzen Diskussion ist man letztendlich drin. Inwieweit gibt man eigentlich einheimischen Menschen die Möglichkeit, das ja bis hin bei uns in den Nationalparks, die hier bei uns im Norden in Deutschland, die Diskussion, das ist ja gar nicht so weit fern, hier bei uns an der Westküste, die Ausweitung der Wattenregion als Nationalpark und gleichzeitig die lokalen Fischer, die gesagt haben, dann kann ich entsprechend hier meine das nicht mehr nutze. Und auch ein Streit darüber, inwieweit habe ich Nutzungsrechte eigentlich noch in solchen Nationalparks. Also das finde ich eine interessante Diskussion, weil letztendlich hätten die Quäe die Möglichkeit, zusätzlich zu ihren normalen oder durch Einkommen, durch so ein Cultural Wild, sich auch sonst zu versorgen, durch ihre üblichen Methoden des nomadenhaften Jagens, Sammelns und so weiter, auch in Nationalparks, dann hätte man natürlich eine ganze Thematik weniger. Und in der ganzen Diskussion ist man drin, wenn man dann sich mit so etwas beschäftigt. Und insofern können wir mit unserem Projekt Culture Village das Grundproblem da auch letztendlich auch nicht lösen. Wir können nur unterstützen und helfen. Und dadurch ist es natürlich auch ein Thema, inwieweit, was Antje sagte, und sie hat es ja sehr deutlich und lange mit vielen Stunden Diskussion mit den Quä diskutiert. Ist das tatsächlich so etwas, wo ihr euch dann damit identifiziert und sagt, ja, das ist es. Und das wollen wir zumindest erstmal mit Herzen angehen und weiter treiben und von uns auch weiter treiben. Oder ist es, bleibt es doch was Künstliches, so etwas, was eigentlich doch nicht unser Ding ist.
Ja. Also im besten Fall schafft das Projekt es ja wirklich, dass Commitment erzeugt wird, dass das Projekt übergeht in die lokale Gemeinschaft und dass Tourismus damit zeigt, auch einen Beitrag zur Verbesserung der lokalen Lebensbedingungen auch langfristig setzen zu können.
Ja. Und das, was Antje gesagt hat, das finde ich eigentlich jetzt im Moment, ist eines der schönsten, wie das immer so schön ist, Outcome so für uns alle, dass wir durch dieses, dass Menschen anfangen, sich eben, wenn sie da hinkommen, ob lokale Touristen oder dann unsere Touristen aus Europa, dass sie sich eben nicht nur so eine, das Traditions quasi Vorführung anschauen, sondern dass sie sich letztendlich dafür interessieren, mit welcher gesamten aktuellen Problematik leben eigentlich die Menschen. Und da sind wir auch als Projekt Partner, und das finden wir auch so toll in dieser Entwicklung, viel weiter gekommen. Also wir haben uns letztendlich durch dieses Reinarbeiten, Reindiskutieren, haben wir uns auch alle weiterentwickelt da drin. Und das Projekt hat dadurch plötzlich eine fühlt sich besser an. Also und wird authentischer letztendlich, weil die Menschen selbst und ihr eigenes Dasein, wie sie sind, mit allen Problemen, ist ein Wert für sich und nicht nur, weil sie dann quasi sich mal Pfeil und Bogen nehmen und dann mal zeigen, wie das normalerweise geht. Aber beides zusammen ist eigentlich dann, wenn das funktioniert am Ende dieses Jahres, dann denke ich, werden wir ein ganzes Stück weiter. Dann wächst wahrscheinlich auch diese Gemeinschaft zusammen, die im Moment doch sehr über diese Pandemie genauso wie bei uns zerrüttet, auseinandergewirbelt ist und da wird man schauen, wie weit trägt es eigentlich und bildet Gemeinschaft. Antje hat ja gerade festgestellt, wie sie mit dem Impfteam da war. Das ist vielleicht auch mal schön, ganz zu erzählen, wie das war mit diesem Impfen oder dass überhaupt jemand sich impfen lässt und was das dann für ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt hat.
Genau. Also das war, ja, also wir haben das mal so sportlich, sage ich jetzt mal, angenommen, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir bekommen ein Team von Oshmet, das ist ein Ärzteteam, fahren da hoch und gucken einfach erstmal, was wissen die eigentlich über Corona? Weil es ist ja auch so, da ist ja kein Wi-Fi, da ist kein TV und da werden keine Nachrichten gesendet alle Stunde. Also ist da ja ganz viel, die kriegen auch, aber ganz viele Informationen von den sozialen Medien, wenn sie dann mal irgendwo im Dorf sind, wo es dann Wi-Fi-Anschluss gibt. Und natürlich waren die genauso verunsichert, sage ich jetzt mal, wie ich am Anfang, wo die Pandemie ausgebrochen ist. Und wir haben erstmal ganz normal geklärt, was ist eigentlich Corona? Wie entsteht das? Wie sieht es aus? Was macht das? Was macht die Impfung? Wie wirkt sich die Impfung aus? Wie stehen die Kwe allgemeinen Impfungen gegenüber? Da war eine ganz nette Aussage sowieso, wir sind doch hier im Busch, da kommt sowas nicht zu uns. Also das ist dann ist einfach eine ganz andere Einstellung dem gegenüber, wo wir jetzt, sage ich jetzt mal, in der Stadt einfach total panisch sind, weil jetzt wir Masken tragen müssen und alle 2 Minuten unsere Hände sanitizen müssen. Und wir haben dann diese Aufklärungskampagne gemacht und nachdem wir dann wirklich alle Fragen beantwortet und die waren ganz aktiv und dabei und hatten ganz viele Fragen und wollten ganz viel wissen und das war für mich ganz toll, um zu sehen, das interessiert die und es sagt denen aber keiner, ne? Also es hat sich noch keiner, ich sag jetzt mal vorsichtig, von der Regierung die Mühe gemacht, um einfach mal jemand da hochzuschicken und zu sagen, okay, das ist, was es ist, das ist, was es macht und das ist, was wir dagegen tun können. Und dann letztendlich war es dann so, nachdem wir, ich glaube 2 Tage waren wir oben gewesen, haben wir einfach nur Fragen beantwortet, alles erklärt und so weiter. Und dann kamen 3 von den Kwe und haben ihren Impfausweis gezückt. Und ich so, wie, ihr seid schon geimpft? Und die so, ja, wir sind schon geimpft. Warum nicht? Die haben gesagt, das ist gut für dich. Ja, und dann daraufhin hat sich dann wirklich das ganze Dorf gesammelt, am nächsten Tag impfen lassen, sind ganz stolz mit ihrem Impfpass. Und wir haben natürlich auch versucht zu erklären und motivieren, warum ist es so wichtig, geimpft zu sein oder was es für die Touristen auch letztendlich macht, wenn die Touristen wissen, hey, die Kwe sind geschützt und geimpft, wir sind auch geschützt und geimpft. Das gibt ja allen ein Wohlgefühl, wie sagt man denn, einfach so ein relaxtes Feeling, so okay, alle sind safe. Also das war eine ganz tolle Kampagne, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ganz total motivierend und freudig.
Ja, und schafft dann auch wieder irgendwie Gemeinschaft, so also zusammen ja. Wir sind eine Gruppe. Was ja nicht von vornherein immer gegeben war. Ne? Also von daher toll, ja. Also das, aber ist klar, heißt immer auch immer mit Initiator zu sein, immer mit vor Ort zu sein, das haben wir auch gelernt, immer mit beratend dabei zu sein, das ist im Moment nach wie vor gegeben, weil auch, wie gerade Antje sagte, auch ein Lack of Information, das ist halt teilweise auch und wenn man auf gleicher Augenhöhe sich zusammentrifft und auch wirklich gleiche Augenhöhe und einfach viel dazu auch erzählt und sich Zeit nimmt und nicht nur eine Stunde, sondern so wie Antje und auch ihr Vater ja teilweise Tage und Wochen da sind.
Wochenlang.
Dass man, ja, ihr Vater ist begeisterter Gärtner. Und einfach das mit vormacht und das ist natürlich toll, weil dadurch kriegt man einen ganz anderen Respekt und kriegt eine ganz andere Art miteinander, wie wenn man einfach nur hinkommt und liefert sozusagen Geld ab oder so etwas. Mhm.
Oder gibt's noch etwas, was schiefgegangen ist? Etwas, was ihr, wenn ihr heute nochmal beginnen würdet, anders machen würdet?
Also anders machen auf jeden Fall viele Sachen, klar, aber das ist halt so ein Learning Curve. Das ist, man stellt sich immer vor, man geht jetzt da als guter Samariter, geht man irgendwo rein und rettet die Welt. Und das ist nicht so. Man muss, also ich hab alleine gelernt, man muss wirklich, wie Thomas sagt, auf Augenhöhe sich einfach die Zeit nehmen und auch ein bisschen rausfinden, ist das Deutsch, keine Ahnung, rausfinden, ob was braucht man denn, wo ist denn die Notwendigkeit und. Ich hätte zum Beispiel den Wassertank, da wäre ich anders rangegangen, so, also ganz von Haus aus mal, aber es war jetzt eben in dem The Breath of the Moment war das einfach die beste, schnellste, sinnvollste Lösung, die leider jetzt nicht so langfristig ist. Aber das kann man alles wieder verändern. Aber im Großen und Ganzen anders machen würde ich jetzt nichts. Also ich glaube, es ist relativ erfolgreich in dem, was in den letzten 3 Jahren und jetzt gerade durch die Pandemie, was da alles passiert ist, finde ich toll. Hätte ich nicht geglaubt, dass jetzt durch so ein Backlog eigentlich so viel passiert bei den Kwe, eigentlich am meisten als in den letzten 5 Jahren. Und von dem her, ja, weiterlernen.
und vielleicht bereit sein am Schluss, sein eigenes Helfer-Ego notfalls nach hinten anzustellen und zu sagen, okay, wenn es nicht so ist, wenn jemand das, ich glaube, das haben wir uns alle selbst so mal angeschaut, also Weil man hat natürlich so einen eigenen Drive und man möchte gerne, dass das so funktioniert und alles so ganz toll ist, so wie man sich das ausdenkt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für sich klar zu kriegen, dass dazu auf dieser von wegen gleiche Augenhöhe dazu gehört, einfach wenn morgen jemand kommt und sagt, du Leute, war schön, ne? Aber wir sehen uns an anderer Stelle wieder, aber tschüss, wir haben einfach was anderes vor. Und dann nicht nur frustriert, bisschen frustriert wird man immer sein, aber nicht frustriert nur durch die Gegend rennen und sagen, dann machen wir es aber trotzdem oder so etwas und wir stellen das trotzdem hin. Und eine Toilette kommt auch noch dazu, eine Dusche kommt auch noch dazu und was auch immer. Nee, da muss man halt einfach mal bereit sein zu sagen, nee, das ist es. Ja. Und ich glaube, wenn man damit reingeht, hat man die gleiche Augenhöhe überhaupt als wirklich Partner und nicht als derjenige, der am Schluss etwas übergibt, sondern idealerweise natürlich von vornherein so etwas gemeinsam entwickelt. Das ist natürlich die eigentlich die ideale Form.